Hallihallo bei Rucksack und Curry. Wir sind Butch und Heike und wandern um die Welt. Hier geht's um staubige Trails, spannende Begegnungen und große Abenteuer. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um die sympathischen Radmietzen. Und zwar um die Nadine, sie ist 50, die Ilka 61, sie leben seit vielen Jahren zusammen in Berlin, sind ein Paar und haben sich irgendwann dann auf die Reise gemacht mit dem Fahrrad, haben viele Kompromisse bisher eingehen müssen, weil die beiden halt so unterschiedlich sind, wie man sich's kaum vorstellen kann. Und trotz allem funktioniert es irgendwie und das ist das Beeindruckende bei den beiden. Und ja, sie erzählen ganz ehrlich, humorvoll von ihren Abenteuern, die sie da draußen erleben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß zuzuhören. So, liebe Mädels, die Radmietzen habe ich heute am Telefon. Ilka ja. Und Nadine.
Hallo. Ja,
hallo Heike. Ja,
hallo Heike.
Ja, ich freue mich total, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Und ja, wir erstmal.
Ihr seid ja beide an unterschiedlichen Orten.
Wo, ja.
Ja, Nadine, wo bist denn du?
Oh, ich bin derzeit in Mosambik unterwegs und ich befinde mich gerade in einem wunderschönen tropischen Ort namens Tofo, direkt am Indischen Ozean. Kann ich nur weiterempfehlen, falls hier mal jemand Urlaub machen möchte. Ein Traum.
Okay. Super.
Und Ilka, wie ist es denn bei dir? Wo bist du?
Ja, also ich bin tatsächlich zu Hause und sitze an meinem geliebten Küchentisch. Und ja, also unterschiedlicher kann tatsächlich der Ort nicht sein, an dem wir uns gerade befinden. Aber das werden wir ja im Laufe des Gesprächs sicherlich erklären, warum das dann jetzt eigentlich so ist.
Genau, so und... Ich sitze in Polen auf einer Wiese, also auch nochmal eher näher zu Ilka jetzt. Der Butch und ich, also mein Hund und ich, sind gerade in Polen. So, Ilka.
Ja.
Ihr seid 35.000 Kilometer zusammengeradelt und jetzt bist du diejenige, die vor 2,5 Monaten dich in das Flugzeug setzen musste und von Malawi nach Hause fliegen musstest, ja?
Ja, leider.
Mhm. Genau. Erzähl mal, wie war das so am Flughafen beim Abschied?
Ja, das war, also wir haben das tatsächlich kurz und schmerzlos gemacht, weil sonst wäre das, glaube ich, in einem Drama geendet. Und ja, Malawi hat doch ganz schön Eindruck hinterlassen, nachhaltig. Aber auch die Abreise am Flughafen, die war dann alles andere als entspannt, also weil die Abfertigung halt große Schwierigkeiten für mich hatte, weil das mit dem Fahrrad halt sehr kompliziert war für die jedenfalls. Aber es hat dann am Ende alles gut geklappt, außer dass mein Gepäck dann irgendwo Orbit hängen geblieben ist und ich dann erst nach einer Woche sozusagen Entwarnung hatte, dass mein geliebtes Fahrrad auch wieder den Weg nach Berlin gefunden hat.
Okay, aber ein Glück auf dem Rückweg und nicht auf dem Hinweg, ne?
Ja, auf jeden Fall. So kann man das sagen, ja.
Mhm. Ja, und was ging dir so durch den Kopf? Also ich meine, es ist ja schon auch, wenn man diejenige ist, die dann jetzt früher heim muss, du kommst ja dann später nochmal wieder dazu, aber das ist ja schon wahrscheinlich auch insofern bitter, weil man so denkt, oh ja, mal gucken, was ich alles so verpasse, ne?
Tatsächlich hatte ich so gemischte Gefühle. Ja, zum einen war, wie ihr sagt, es für mich auch sehr anstrengend, durch Malawi zu fahren und ich dann doch irgendwie ein bisschen gedacht habe, okay, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Auf der anderen Seite war natürlich das für mich total ungewohnt, einfach auf einmal alleine zu sein, Nadine zurückzulassen und das dann halt auch noch auf so einem für mich unbekannten Kontinent. Und ja, das war so insofern von den Gefühlen halt so ein kleines Chaos bisschen in mir, von tief traurig und irgendwie doch erleichtert nach Hause zu fahren.
Ach so, weil jetzt Malawi so fordernd war?
Ja, so. Also für mich war das so das schwierigste Land von denen, die wir da bisher bereist hatten. Und das hatte natürlich viel damit zu tun, wie die Menschen so auf einen mit Aufmerksamkeit auf einen zugegangen sind, ne?
Ist halt auch ein bevölkerungsreiches Land, ne?
Genau, genau. Und das war jetzt eben immer nicht nur ein freundliches Hallo, sondern das waren eben auch viele Forderungen nach Geld und allem, was wir so dabei hatten. Und das war für mich sehr anstrengend.
Ja, das verstehe ich. Malawi war für uns beide wirklich super anstrengend, super Hölle. Also ja, wir haben lange gebraucht, auch im Nachhinein noch, um Malawi zu verdauen, auf jeden Fall.
Jetzt hattest du also praktisch so dieses, auf der einen Seite froh, dass du da raus warst, und auf der anderen Seite aber hattest du dann irgendwie so ein bisschen Sorgen um Nadine, dass sie jetzt da alleine weiterradelt?
Ja, also weil das, ja, die, man kennt ja, weiß ja nicht, was einen dann sozusagen auf der im nächsten Land sozusagen erwartet. Ja. Und das war halt dann so ein bisschen. Also eigentlich habe ich immer, weiß ich, dass Nadine ist halt eine taffe Frau und die kann eigentlich alles super erreichen. Und da so vom Sportlichen hatte ich da mir überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Die Menschen, die wir bisher getroffen hatten, waren ja auch uns immer sehr zugewandt und freundlich. Also es ging halt eher so, wie geht's dann weiter? Schafft sie das alles alleine, was wir halt bisher zu zweit gemacht haben? Darum war das eigentlich so. Und klar, das sind so simple Sachen wie eine SIM-Karte kaufen oder was weiß ich so. Das haben wir halt immer so gemeinsam irgendwie gemeistert.
Ja.
Weil unsere Fremdsprache ist Lachen und Winken. Und wir sind da nicht so gut sprachlich bewandert. Und man weiß das ja dann halt immer nicht, wie man denn so alleine zurechtkommt. So.
Ja, klar. Mhm. Ja, Nadine, und wie ist das jetzt aus deiner Sicht? Wie ist es denn jetzt so alleine?
Ja, also erstmal, ich habe mich, als Ilka das gerade erzählt hat, ich musste mich noch an die Verabschiedung an den Flughafen in Lilongwe zurückerinnern. Und eigentlich wollte ich ja warten, bis Ilka sozusagen in den Flieger gestiegen ist und wirklich noch bis zum Schluss. Und dann saßen wir da und ich habe so eine Schweißausbrüche bekommen, so eine Hitzewallung und Panikattacken, dass ich gesagt habe, du, ich lass uns das hier kurz halten, weil ich drehe hier sonst total durch. Ne? Also ich musste dann raus. Also wir haben uns dann wirklich ganz schnell verabschiedet. Aha. Und das war auch gut so. Und ich habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt und bin losgeradelt. Wir haben dann ein bisschen später nochmal getextet, als Ilka nochmal irgendwo zwischengelandet war. Aber das war schon, da beschlich mich erstmal Panik, weil das ist natürlich so, zum ersten Mal war ich ganz alleine unterwegs. Und ja, der erste Moment so, oh Gott, jetzt bin ich hier auf dem Kontinent ganz alleine, ja, Afrika, oh Gott, und was kommt? Also das war erstmal so, puh. Aber dann muss ich sagen, das hat sich relativ schnell gelegt. Ich bin dann wirklich, das war gut, dass ich wirklich gleich weitergeradelt bin an diesem Tag und habe mir dann einfach eine nette Unterkunft an diesem Abend gegönnt und das war super schön. Die Leute waren total nett und da hatte ich echt noch einen sehr schönen Abschied dann in Malawi sozusagen. Und ansonsten ist es natürlich, ja, das Alleinreisen ist jetzt wirklich auch sehr interessant für mich. Es ist eine völlig neue Lebenserfahrung für mich. Ich vermisse Ilka sehr. Vor allen Dingen vermisse ich es auch sehr, mit ihr zu lachen, weil Ilka hat einen sehr schönen, trockenen Humor und den vermisse ich vielerorts sehr. Und natürlich, dass wenn man jetzt an so schönen Orten strandet, die so traumhaft sind wie der hier, dann ist es echt schade, dass wir diese Erinnerungen dann irgendwann nicht zusammen haben. Ne?
Klar.
Auf dem Fahrrad, muss ich sagen, ist es manchmal sogar eher einfacher, weil man hat ja oft auch, sag ich mal, körperlich zu tun oder irgendwas ist anstrengend und dann ist es manchmal einfacher, Tatsache allein zu sein, weil man die Sachen einfach mit sich auskämpfen kann und man muss jetzt keine Kompromisse eingehen, man ist frei in Entscheidungen, man kann spontan sein. Ilka ist zum Beispiel eine, die ist nicht so gerne spontan, also die möchte schon gerne genau wissen, wann kommen welche Berge, wie weit fahren wir heute, wo schlafen wir. Und ich radel einfach in den Tag rein. Ich fahre los, wenn es passt und ja, komm an, wenn ich ankomme und suche mir dann einfach spontan ein schönes Plätzchen.
Ja, was mich mal interessieren würde, wie verhalten sich denn jetzt eigentlich die Leute vor Ort? Also jetzt, als ihr zu zweit unterwegs wart, ja, ist es da anders gewesen als jetzt alleine?
Also erstmal glaube ich, dass man alleine Tatsache sogar nochmal ganz andere Sachen erlebt oder ganz andere Abenteuer hat, ganz andere Leute kennenlernt. Ich glaube, es ist einfacher, Leute kennenzulernen, wenn man alleine ist, Tatsache. Also wir lernen natürlich auch zu zweit Leute kennen, Aber alleine ist es, glaube ich, noch einfacher, weil die sehen, oh, eine Frau alleine mit dem Fahrrad, ja, die sind sehr respektvoll gegenüber mir, die Menschen, und auch ein bisschen neugierig. Und ich hatte erst vor ein paar Tagen den Fall, es war 17 Uhr, es wurde schon langsam dunkel und in diesen lichten Palmwäldern war es schwierig, einen Wildcampingplatz zu finden. Naja, und dann dachte ich ja, okay, jetzt schlage ich mich ja einfach in so ein Feld hinein. Naja, und genau in dem Moment kam ein Auto gefahren und ich dachte, ja blöd, die hielten dann auch noch an, um mich zu fragen, was ich denn da mache und ob sie mir helfen können. Naja, dachte ich, jetzt frage ich einfach mal, ob sie was dagegen haben, wenn ich hier im Feld schlafe. Ja, und die haben dann gesagt, nö, mach mal und ja, wir sehen uns morgen früh. Also das waren so Leute, die haben da auf dieser Farm gearbeitet und die hatten gerade Feierabend gemacht und die waren total relaxed. Also sowas passiert dann auch, wenn man alleine ist. Also da hatte ich echt eine schöne, ruhige Nacht in so einem Palmwäldchen mit irgendwelchen Pflanzen drumherum.
Die Angst vor dem Wildzelten, die hast du jetzt so ein bisschen, wenn man alleine ist, ist halt schon was anderes, als wenn da noch jemand dabei ist, ne? Die hast du jetzt schon in der Zeit abgelegt.
Tatsache habe ich die eigentlich noch nie wirklich gehabt, diese Angst.
Ah, okay.
Ja, nee, also bei uns ist eigentlich eher Ilka immer diejenige, die da immer ein bisschen ängstlich ist.
Ja, ich bin die Püppi.
Ja, die immer nicht so gerne Wildzelten mag. Obwohl, wenn wir es dann gemacht haben, freut sie sich immer, weil das dann doch immer ein schönes Erlebnis ist und weil es einfach toll ist. Und es ist, für mich hat das immer ein bisschen Nervenkitzel, so in wenigen Minuten, innerhalb von ein paar Minuten immer einen Platz zum Schlafen finden zu müssen. Und ich kann wunderbar schlafen auf Wildcampingplätzen. Also klar, man horcht erstmal und guckt erstmal, ob alles gut ist. Aber letzten Endes genieße ich immer die Ruhe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in einer Unterkunft bin, das ist mir in der Regel viel zu laut. Also ich habe einen unruhigen Schlaf und ich liebe es, in der Natur zu schlafen. Ich finde es herrlich, morgens aufzustehen, sich einfach im Zelt schon mal einen Kaffee zu kochen und den Tag dort erwachen zu lassen.
Ja, das glaube ich sofort. Und jetzt hast du eigentlich irgendwo auch mal so mit Tieren nachts, weil die Leute haben ja oft auch Angst in Afrika, dass sie denken, oh ja, dann kommt der Löwe vorbei oder das Nashorn. Aber ich denke mal, da war jetzt bisher keine Problematik, oder?
Ich glaube, die interessanteste oder schwierigste Strecke, die war in Simbabwe am Hwangi-Nationalpark entlang. Das war natürlich schon ein Gebiet, wo es Löwen gibt, wo es Elefanten gibt und unzählige Tiere mehr. Aber Tatsache, nee, auch da hatte ich jetzt nicht so wirklich Angst. Also ich habe vorm Schlafengehen geschaut, okay, wo liegt hier Elefantenmist und wo nicht, ne? Wo sind Spuren, wo nicht. Und ich habe dann auch nicht so weit entfernt von der Straße geschlafen. Und in der Regel habe ich mir auch einen Ort gesucht, wo dann noch Rinder oder Kühe rumliefen. Und ich dachte, okay, also ich denke mal, bevor ein Löwe mich angreift, wird er sich vielleicht eher eine Kuh schnappen. So war zumindest meine Hoffnung.
Ja.
Also auch da konnte ich gut schlafen und habe jetzt keine großen Probleme da gehabt. Ne? Also hier und da gab es mal Geräusche, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt super Angst hatte. Ne?
Okay. Und Ilka, wie war denn das, als du noch mit dabei warst? Ihr seid ja in Kenia gestartet.
Ja.
Da könnte ich mir ja vorstellen, hattet ihr ja auch irgendwelche Tierbegegnungen und dann halt auch nachts. Ja, tagsüber ist es halt immer noch mal was anderes, wenn ich jetzt die Giraffe sehe, ne, ist es halt schon was anderes, wie wenn ich jetzt nachts aufwache und denke, oje, was ist da irgendwie ums Zelt rum?
Genau, also in Kenia oder auch dann in Uganda, Ruanda und Tansania war es tatsächlich so, dass wir gar nicht gezeltet haben oder nicht wild gezeltet haben.
Ah, okay.
Wir waren nur mal auf einem Campingplatz in Kenia, weil das dann halt an einem Nationalpark war und das Gleiche hatten wir dann auch in Uganda. Aber tatsächlich, so wie Nadine das halt sagt, sie ist halt tatsächlich die mutigere von uns beiden. Und während der Zeit, wo ich dabei war, es war natürlich auch weitaus mehr bevölkert, als das jetzt die Strecke war, wo Nadine allein unterwegs war. Und dass sich da halt sozusagen die Gelegenheit nicht so ergeben hat, dass wir da gezeltet haben. Und insofern war das dann halt für mich gar kein Problem mit den wilden Tieren. Die hatten wir ja dann da, bis auf eine Rattende in unserer Unterkunft, keine Tierbegegnung.
Ja, das sind dann natürlich wieder so diese Vor- und Nachteile des Alleinreisens oder zu Zweitreisens. Also zu zweit muss man Tatsache immer Kompromisse eingehen, ne? Und wenn Ilka natürlich sagt, oh nee, ich, also Zelten hier mit den ganzen Leuten und so, wenn da jemand kommt und das ist mir nichts, ne? Dann muss man ja immer irgendwie so einen Kompromiss eingehen, ne? Also alles hat immer Vor- und Nachteile. Also ich bin immer die, die eher das Abenteuer mag, ne? Und Ilka ist eher die, die ein bisschen bequemer ist. Also insofern, es gibt immer Vor- und Nachteile beim gemeinsamen Reisen, ne? Klar.
Genau. Also Zum Beispiel, Nadine ist halt die totale Pistensau, also Liebhaberin. Die findet, wenn je staubiger und je unbequemer, das findet sie dann halt immer am besten. Und ich find's halt toll, wenn dann auch mal ein Asphalt mit einem schönen Seitenstreifen, das wäre dann so meins eher, ne?
Okay. Nur ich habe ja das große Problem, ich liebe zwar die Pfen, aber ich habe ja viel zu viel Gepäck dabei.
Ach so.
Also genau, und deshalb kann ich ja immer nicht so diese Pisten ja fahren, ne? Weil ich einfach immer viel zu schwer beladen bin, ne? Also das geht nur bedingt, ne? Und nur stückchenweise.
Okay, also, ja, das ist natürlich schade, aber in Afrika, da geht's ja eigentlich immer nur geradeaus, das ist ja viel flach, ne?
Ja, hügelig, sagen wir mal
ja,
so.
Ja, okay, aber jetzt, ich sag jetzt mal, jetzt sind jetzt nicht die Alpen, ja?
Es sind ja nicht die Alpen, Odi, an, ja.
Genau.
Ruanda war schon sehr bergig, ne? Also Ruanda war schon...
Ja, das stimmt. Ja,
da haben wir hinterher noch ein paar Wochen zu kämpfen gehabt, um uns wieder ein bisschen fit zu bekommen. Ja, da waren wir ganz schön müde nach, einige Wochen sogar.
Ja, das glaube ich.
Wobei man jetzt halt von Hügeln spricht, aber das ist ja immer die Frage, welche Prozentzahl von Steigung du dann da hast. Ne? Mhm. Also das kann dich ja schon kaputt machen, wenn du halt wirklich so eine Hügellandschaft hast und du fährst halt wirklich da so eine fast senkrecht nach oben. Und das dann noch auf einer Piste, weil in Uganda kann man halt sozusagen fast nichts anderes fahren, weil die haben halt gar nicht so viel Straßen. Und wenn du dann halt so eine Querung machst, um halt wieder auf eine Hauptstraße zu kommen und dann fährst du halt da auf einer Piste immer hoch, runter, dann können 50 Kilometer schon sich wie 200 anfühlen.
Ist
ne?
klar.
Ja, also ist immer eine Frage der Perspektive, ja. Sind keine 5000 Höhenmeter, aber die Masse macht es dann so, ne?
Ja. Sag mal, Ilka, du bist ja die Radmechanikerin bei euch beiden, ne? Also du hast das ja mal gelernt und...
Genau.
Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast wahrscheinlich, bevor ihr euch getrennt habt, der Nadine nochmal so einen Crashkurs gegeben, oder?
Ja, das stimmt. Das haben wir dann tatsächlich... alles nochmal so mehr oder weniger auseinandergenommen und Nadine musste das dann halt alles alleine wieder zusammenbauen und auch die Kette spannen, die Bremsen wechseln, die Schläuche, Reifen, alles kontrollieren, wobei wir tatsächlich die Schläuche so mit Milch aufgefüllt haben, so einer Dichtungsmilch und das hat halt tatsächlich dazu geführt, dass Nadine jetzt erst in Mosambik, meine ich, oder Simbabwe?
Ja,
jetzt
in Mosambik erst den ersten Platten hatte, ja.
Ja, das ist ja super.
Ja, und das war natürlich mega mäßig, ja.
Habt ihr Schwalbe Marathons oder Mondial oder was?
Genau, den Mondial, genau.
Nadine, als ich in Westafrika war, war ich ja auch alleine unterwegs damals und was mich da extrem belastet hat, war die Armut. Also, ich könnte mir vorstellen, weil ihr ja am Anfang wart ihr zu zweit unterwegs, so da war vielleicht der Einstieg ein bisschen einfacher, weil man sich ja dann untereinander auch unterhalten kann und so ein bisschen die Sorgen und die Last und so ein bisschen teilen kann. Aber wie ist es jetzt für dich alleine?
Also tatsächlich war von den Ländern, die ich oder wir bisher bereist hatten, war Malawi das Land mit der größten Armut oder zumindest der Armut, die so sichtbar war. Und Malawi war wirklich hart. Und da war ich sehr froh, dass wir da noch zu zweit unterwegs waren. Ja, also wir waren ja auch während der Regenzeit dort und die Menschen, die haben uns wirklich getriggert. Also man muss sich vorstellen, dass man von früh bis spät von den Kindern wie auch von den Erwachsenen angegrölt wird und den ganzen Tag gibt's give me my money. Und wenn man dann nichts gibt, dann kam man auch schon mal einen Fuck oder ein Fuck you hinterher. Und irgendwann war wirklich das Maß der Dinge erreicht. Ich bin wirklich ausgerastet, ja. Also ich habe teilweise Kindern, man mag es nicht sagen, aber es war so, einen runtergehauen. Ich habe den Gürtel aus meiner Hose gezogen, bin teilweise Kindern hinterhergerannt, so dass dann die Erwachsenen schon aus dem Weg sprangen und ich war so zornig. Ich bin teilweise so aus dem Anzug gegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann sich nur jemand vorstellen, der das selber erlebt. Und ich selber mochte mich überhaupt nicht mehr. Ja, also wenn wir dann wirklich mal irgendwo Pause gemacht haben und vielleicht mal eine Nacht in einem Hotel verbracht hatten, dann habe ich erstmal realisiert, was da passiert war und habe dann angefangen zu heulen. Ja, also ich war wirklich fertig. Und wenn man dann in dieser Regenzeit gesehen hat, die Familien, die da in diesen feuchten Häusern saßen, Kinder, die da in ihren verdreckten Schlafanzügen saßen und trotzdem noch mit einem Lachen gewunken haben, dann hat mich das so berührt. Aber am nächsten Tag, wenn ich dann wieder auf dem Rad saß und alles wieder von vorne losging und diese Bettelei, passierte genau das Gleiche wieder. Also Malawi hat uns echt überfordert, muss ich sagen. Und ja, Malawi haben wir lange noch mit uns hergetragen. Also das war echt, echt hart. Jetzt alleine muss ich sagen, die Länder sind auch arm, aber kein Vergleich zu Malawi, muss ich sagen. So,
das weil halt in Malawi so extrem viele Menschen sind, ne? Den kannst du ja gar nicht aus dem Weg gehen.
Nee, den kann man nicht aus dem Weg gehen. Und vor allen Dingen diese Bettelei, die ist hier eigentlich nur selten vorhanden, ja, muss ich sagen. Also die nahm in Sambia schon ab. Und in Simbabwe gab es so gut wie gar keine Bettelei mehr. Und hier hört man das auch ganz selten. Also ich muss sagen, man merkt zwar, okay, die Menschen sind arm, ja, wenn die hier auf den Dörfern liegen, aber die haben hier so ihren Alltag irgendwie gut im Griff. Alles ist irgendwie recht gepflegt und sie sind nett. Und ja, die wollen eigentlich auch nur ihr Leben haben, gutes Leben haben und ihre Ruhe haben. Und ja. Aber Malawi war wirklich fordernd, weil die Menschen uns vom Früh bis spät bebettelt haben. Das war wirklich hart, ja.
Und habt ihr eine Erklärung dafür, warum das in Malawi so ausgeprägt war? Jetzt, ich sage jetzt mal, die Bevölkerungsdichte ist ja ein Ding, aber habt ihr da noch sonst eine Idee, warum das da gerade so gehäuft aufgetreten ist?
Also was unser Eindruck halt also das kann man jetzt vielleicht auf alle Länder, die wir bisher bereist haben, natürlich der Bildungsgrad, ne? Wir haben ja doch sehr abgelegene Gebiete bereist, waren halt mehr auf den Dörfern unterwegs und da ist natürlich die Bildung der Menschen eher gering einzuschätzen, weil das einfach aufgrund der vielen Menschen, wenn dann da halt Kinder, sagen wir mal, zu Hunderten in einer Klasse sitzen, kann man sich ja vorstellen, dass da der Bildungsgrad nicht sehr hoch ist, ne? Also das wäre jetzt ein Grund. Dann gibt es natürlich aufgrund dessen die Armut, die vorhanden ist, hat natürlich auch viel mit der Korruption zu tun. Also dass halt das ein großes Problem quasi dann für die Länder ist, was wir da sozusagen bereist haben. Das zieht sich einfach durch alle Länder und Bildung, Korruption und dann Überbevölkerung. Das sind natürlich drei Punkte, die quasi dann vieles verhindern. Ne? Und das wäre so unsere Erklärung quasi dafür, warum das so ist. Und am besten haben wir das zum Beispiel gemerkt, wenn wir dann tatsächlich mal mit den Kindern kommuniziert haben, um dann halt einfach dieses Give me my money einfach mal umzupolen, haben wir dann halt einfach das so wie eine Begrüßung zurückgespiegelt und haben dann halt auch Hello, give me my money oder irgendwie so oder ein Singsang oder so. Für uns war das so, haben wir gedacht, das ist hier die Nationalhymne von Malawi oder so. Und deswegen haben wir dann halt einfach so mit den Kindern interagiert. Und dann habe ich halt auch manchmal, es ist ja gemein, was man dann halt so sagt, aber ich meinte dann mal zu so einem kleinen Mädchen, you are stupid? Oh. Und sie dann zurück, you are stupid? Also das ist so, die sind gar nicht in der Lage eigentlich, das zu verstehen, was sie da eigentlich zu dir sagen. Ich hatte halt immer so den Eindruck, dass ihnen wird das halt in der Schule so vorgebetet und sie beten das einfach hinterher. Also das war für die halt einfach so, was du mir sagst, sag ich dir zurück. Also das war so mein Eindruck.
Ich hatte in Folge 2, habe ich mit der Dorothee Fleck, eine Radweltreisende, die ganz viele Kilometer schon in ihrem Leben geradelt ist.
Die kennen wir auch.
Mhm. Ja, die ist einmal komplett um Afrika rumgeradelt. Und wir hatten es auch von dem Thema. Und sie meinte dann so, dass sie glaubt, dass da, wo die Hilfsorganisationen vermehrt auftauchen, also ihre Spuren hinterlassen haben, die Bettelei deutlich mehr ist als in den anderen Regionen, wo eben keine Hilfsorganisationen die Schilder aufgestellt haben. Ich persönlich habe das in Westafrika auch so erlebt. Nadine, wo du jetzt bist, gibt es da weniger Hilfsorganisationen oder würdest du sagen, nee, die These, die glaubst du nicht?
Ich bin nicht sicher, ob es hier wirklich weniger Hilfsorganisationen wie beispielsweise in Malawi gibt. Ich weiß nur, dass die Kinder hier weniger oder um nicht zu sagen gar nicht betteln. Ne? Und ja, ich bin nicht sicher, ob es an den Hilfsorganisationen liegt. Also in Malawi wurde es halt oft auch wirklich von den Erwachsenen an die Kinder weitergegeben. Also wir haben auf der Straße auch oft erlebt, dass die Erwachsenen den Kindern schnell gesagt haben, oh, wenn die Mädels da kommen, fragt mal nach Geld. Ne? So. Also das wurde ja schon immer gleich so weitergegeben. Ne? Und ich bin eher der Meinung, dass es wirklich eine Frage der Bildung ist, Tatsache. Aber es kann natürlich auch, ja, überhaupt der Beginn dieser Bettelei kann natürlich auch den Ursprung bei diesen Hilfsorganisationen haben. Das mag schon sein.
Ja.
Aber da bin ich nicht sicher.
Okay. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Das war nur mal so eine These, die wir halt so in den Raum geschmissen haben, ja.
Ja. Ja.
Ilka.
Ja.
Was hat denn Afrika mit dir gemacht, was andere Kontinente nicht geschafft haben?
Ja, die haben mich halt tatsächlich extremst herausgefordert. Also sei es jetzt körperlich, mental, da war ich wahrscheinlich aber auch vielleicht auf die Reise so nicht ausreichend genug vielleicht vorbereitet. Das weiß ich jetzt gar nicht, woran das jetzt liegen könnte. Weil eigentlich ja ich ja schon ziemlich viel auch in der Welt unterwegs gewesen bin und auch mit dem Fahrrad ja schon einiges erlebt und bewältigt habe, so dass ich da das gar nicht sagen konnte, warum das mich denn so belastet hat, ja.
Aber was hat dich denn jetzt so belastet oder was würdest du jetzt sagen? Du bist ja jetzt zurück in Deutschland, ne?
Genau.
Du siehst das ja von dem Abstand. Was würdest du jetzt sagen, wenn du zurückguckst, was hat eigentlich Afrika in dir ausgelöst? Ist es jetzt, du bist an deine Grenzen gekommen oder hast du vielleicht deine Toleranz irgendwie vielleicht ein bisschen erhöht oder hast du jetzt mehr Geduld oder sagst du, oh, bin ich froh, dass ich jetzt da draußen bin, ja?
Mhm. Nee, also tatsächlich so diese Aufmerksamkeitsheischerei, also dieses permanent unter Beobachtung zu stehen, permanent so diese Ansprache zu haben. Also dass, wenn man vor die Tür geht, das kennen wir ja halt hier in Deutschland nicht und vor allem auch nicht in Berlin. Da ist man ja doch sehr anonym unterwegs. Und wenn man halt hier vor die Tür geht und dann gleich das Geschrei nach Mutsungu, how are you, losgeht, das war halt dort in Afrika das tatsächlich, was mich am meisten so belastet oder getriggert hat, dass ich da halt wirklich, das hat mir extremst zu schaffen gemacht. Und ich bin ja jetzt kein Mensch, ich arbeite ja auch in einem Verkauf und ich habe ja wirklich viel auch mit Menschen zu tun. Aber das war halt so, ich habe so gedacht, so muss ich halt Madonna oder Julia Roberts fühlen, wenn die halt auf die Straße geht. Und dann geht das Geschrei los, ja. Oder ich guck mir eine Doku an von den Beatles, wie die halt die Gangway runterlaufen und die Leute flippen aus. Und so war das halt für uns jeden Tag. Und das war wirklich das Härteste, was ich in Afrika erlebt habe, so. Und das hat mir halt tatsächlich sogar Angst gemacht.
Also wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, wenn jetzt dein Arbeitgeber erlaubt hätte, dass du länger bleiben darfst und Nadine hätte heim müssen, wärst du dann auch heimgefahren oder du wärst nicht alleine weiter geradelt?
Ja, genau. Also das bin ich auch nicht tatsächlich.
Ja.
Also ich sag ja immer, Nadine ist unser Motor und ich bin das Benzin. Aber es ist nicht umgekehrt.
So.
Ja, das war es dran.
So, Nadine. Der Start, ne? Jetzt gehen wir nämlich mal an den Anfang.
Ganz am Anfang.
Genau, jetzt seid ihr ja völlig routiniert eigentlich schon so, ne? Ich meine, ihr habt ja schon viel erlebt, ihr wart ja schon viel unterwegs, ja. Aber irgendwann ging das ja mal los. Also du bist ja ein DDR-Kind, ihr seid ja beide DDR-Kinder.
Ja.
Und es gibt ja Alex Brümmer und Peter Glöckner, die ja damals nach dem Mauerfall sind die ja eigentlich so die bekanntesten, würde ich jetzt mal sagen, Deutschen, die damals unterwegs waren neben Heinz Stücke und Tillmann Walthaler, weil die halt direkt nach dem Mauerfall los sind. Ne? Und soweit ich weiß, hast du gedacht, oh geil, das will ich auch machen. Ne?
Genau. Also ja, ich war ja damals als Kind, war ich schon durch meinen Vater ja auch im Leistungssport Radfahren. Und das habe ich so ein bisschen bis zur Pubertät durchgehalten. Und ja, und irgendwann nach 1990, nach dem Fall der Mauer, saß ich mit meinem Vater dann irgendwann bei der Tagesschau und habe Axel Brümmer und Peter Glöckner sozusagen gesehen, wie die mit ihren beladenen Rädern dann losgefahren sind in Deutschland. Und die waren ja dann gute 5 Jahre auf dem Weg. Und ich habe die beide gesehen und habe zu meinem Vater gesagt, also damals war ich 14 und habe gesagt, oh boah, das möchte ich auch mal machen. Ja, und dieser Traum, der blieb dann wirklich viele Jahre bestehen. Und letzten Endes haben wir diese Radreise, diese große Radreise erst 2018 gemacht. Und da sind wir dann für 2 Jahre mit dem Fahrrad auf die Weltreise gegangen.
Ja. Ilka.
Ja.
Ihr saßt am Küchentisch und Nadine sagt zu dir, Alaska bis Feuerland.
Ja, aber, genau.
Aber mit dem Fahrrad und du so, niemals.
Genau. Das war, du spinnst wohl eher, ne? Genau.
Okay, und dann?
Ja, und dann hat das halt tatsächlich 2 Jahre in mir gearbeitet, weil das war ja dann nicht 2018, als sie das gesagt hat, sondern 2016. Und da war das dann halt in mir sozusagen eingepflanzt und jetzt musste das halt wachsen. Und das hat tatsächlich 2 Jahre gedauert, dass ich mich dann aus meiner Komfortzone bewegen konnte. Und das habe ich auch ein bisschen dir tatsächlich zu verdanken, weil du ja damals schon unterwegs warst und Nadine mir dann halt deinen Blog gezeigt hat und hat mir dann gesagt, guck mal hier, lies mal. Und dann habe ich deinen Blog gelesen und dachte, wow, das ist ja eine Frau, die alleine unterwegs ist, die finde ich ja richtig klasse. Und
danke.
Genau, und dann habe ich gedacht, ja, okay, also wenn die das kann, dann werde ich das doch irgendwie auch hinkriegen. Und da war ja dann mein großes Glück, ich war ja nicht allein, ich hatte ja Nadine an meiner Seite. Und so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir machen das.
Ja, Tatsache, Heike, warst du ja damals wirklich auch mein großes Glück, weil das war Tatsache so, dass Ilka dich als Vorbild genommen hat und immer sich gesagt hat, okay, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
Ja, das freut mich echt zu hören. Ja, das ist toll, ja.
Ja.
Nadine, jetzt steht ihr am Flughafen in Frankfurt, nee, in Berlin wahrscheinlich, und auf dem Weg nach Alaska. Erzähl mal.
Das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, die kann Ilka, glaube ich, ein bisschen besser erzählen, oder? Von unserem Start. Weil du hast ja da wirklich fast einen Herzinfarkt bei weggetragen, ne? Den du ja noch mehr oder weniger 3 Monate mit dir rumgeschleppt hast, Ilka, ne?
Erzähl. Ja. 3 Monate.
Ja, also die Geschichte, die war auf jeden Fall nachhaltig und hat halt auch sozusagen fast dazu geführt, dass eigentlich unsere Reise, wir sind noch nicht mal losgeflogen, schon zum Scheitern verurteilt war, weil wir natürlich auch in unserer Naivität, weil wir ja dachten, okay, wow, was wir jetzt hier vorhaben, so eine Weltreise mit dem Fahrrad und da müssen ja alle sozusagen mit der Laola-Welle auf uns warten. Das war natürlich ganz im Gegenteil und wir haben das einfach nicht gewusst, dass die dort in Frankfurt war, das übrigens am Flughafen, dass wir dort sozusagen schon die erste Einreise Ansprache in die USA haben und dass halt dort sozusagen wir interviewt wurden und uns gefragt wurden, was wir denn davor hätten und was wir da machen wollen. Und dann haben wir halt so in unserer Naivität gesagt, na ja, wir wollen da mit dem Fahrrad und wir haben dann da auch einen Rückflug natürlich von Los Angeles nach Mexico City. Und dann hat die gesagt, aha, ich muss, glaube ich, mal meine Supervisorin holen, weil so, wie sie das hier sagen, geht das nicht. Und ich dachte, ich bin vom Donner gerührt, mir sind alle Gesichtszüge entglitten. Und dann kam die Supervisorin und meinte, ja, also das mit dem Ausreiseflug nach Mexiko, das funktioniert nicht, weil das ist kein Ausreiseland für die USA. Ja. Also wenn Sie da jetzt noch mitfliegen wollen, dann müssen Sie jetzt hier noch einen Flug buchen in ein anderes Land. Und ich meine, jeder, der schon mal einen Flug gebucht hat, und das ist immer mit Komplikationen verbunden, das funktioniert sowieso nie zum ersten Mal. Und jetzt sollte ich da auf meinem Handy einen Flug buchen in ein anderes Land, mal so eben in 10 Minuten, weil das Boarding hatte ja schon begonnen.
Und, ja, das verstehe ich, da wird man nervös, ja.
Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe tatsächlich innerhalb dieser Zeit geschafft, einen Flug zu buchen. Hab dann halt natürlich nicht Brasilien genommen, was sie uns vorgeschlagen hat, sondern Costa Rica und dachte, okay, San José ist die Hauptstadt, das weiß ja wohl jeder. Und in meiner Panik habe ich dann allerdings den einen Tag zu spät den Ausreiseflug gewählt.
Oh nein.
Und dann bin ich halt zu dieser Supervisorin und meinte so, ich habe jetzt hier einen Flug nach San José. Und sie meint, naja, das ist noch eine Stadt in Kalifornien. Das geht ja überhaupt nicht. Und dann denke ich so, nein, das ist die Hauptstadt von Costa Rica. Und dann meint sie, ja, aber das ist ja hier ein Tag zu spät. Und dann haben die vom Boarding da schon rübergerufen, sollen wir jetzt die Sachen wieder auspacken oder kommen die jetzt noch? Und dann hat sie gesagt, okay, ich habe jetzt hier die Nase voll mit euch. Betet zu Gott, dass die euch in Alaska nicht nochmal kontrollieren. Und dann guten Flug. Und dann durften wir einsteigen. Und ich war wie sowas von fix und fertig. Ich konnte nichts trinken, ich konnte nichts essen. Und das ist eine Seltenheit bei mir. Also ich kann immer essen und immer trinken. Aber die hat mich fertig gemacht. Und dann sind wir natürlich entsprechend in Anchorage gelandet und dann zu diesem Zollbeamten. Der hat uns nur von oben bis unten angeguckt. Ah, Fahrradkarton, Stempel rein und Tschüssikowski.
Okay, super.
Und dann, ja. Aber und das war die Hölle.
Genau. Und das, was es dann ja zur Folge hatte, war, dass uns ja dann bewusst wurde, dass wir von Alaska über Kanada bis zur Ausreise USA nach Mexiko nur 90 Tage Zeit hatten, ne? Weil ja Kanada sozusagen kein Ausreiseland war. Und damit
auch
hatten
noch,
wir
ja.
Dann natürlich richtig Stress mit dem Radfahren, ne? Zum Start.
Ja, und da gibt's doch die nächste Geschichte, dass ihr dann mit einem überzogenen Visum an der Grenze nach Mexiko standet, ne?
Ja, genau. Also die Geschichte ist ja dann so, wie Nadine jetzt gerade sagte, wir mussten dann halt wirklich richtig, richtig Gas geben und sind dann halt tatsächlich durch Kanada und auch durch Alaska geprescht und sind dann halt von Vancouver aus nochmal mit der Fähre rübergefahren nach Victoria und wollten dann halt von Victoria auf Vancouver Island, wollten wir dann rüber nach in die USA wieder einreisen. Und da hatten wir dann natürlich auch große Sorge, dass die uns nicht noch mal reinlassen. Und welche Geschichte erzählen wir denen dann da?
Ja.
Und die haben uns dann aber Gott sei Dank noch mal reingelassen. Und dann konnten wir sozusagen durch die USA reisen und hatten dann aber trotzdem das weitere Problem, dass wir halt in der Zeit, die uns noch blieb, das nicht schaffen werden, mit dem Fahrrad da die Westküste runter zu fahren. Genau.
Genau.
Und dann gab's ein paar Zwischenfälle, so unter anderem halt, wie kommen wir dann halt an die Grenze? Da gab's dann halt auch so eine Geschichte, weiß nicht, ob ich die jetzt erzählen soll, mit L.A.
Ja, also wir wollten ja eigentlich über Tijuana aus den USA nach Mexiko einreisen. Und die Strecke führte ja direkt an der Westküste dann runter. Ja, und ich glaube, wir waren in Santa Barbara, glaube ich, auf dem Campingplatz, ne?
Ja, genau.
Da Da haben wir dann morgens so ein, das war noch vor Los Angeles, da haben wir so ein älteres Pärchen kennengelernt und die haben noch gefragt, Mensch, wo wollt ihr denn langfahren? Haben gesagt, naja, wir wollen nach Tijuana, da an Los Angeles vorbei und dann wollen wir nach Mexiko einreisen. Ah ja, haben die gesagt, super Strecke. Da kommt allerdings nochmal so ein Militärgebiet, da müsst ihr nochmal die Pässe vorzeigen. Aber fahrt mal da lang, ist super. Und dann gingen da bei uns natürlich schon die roten Lampen an, denn wir waren ja schon einige Tage drüber. Also unser Visum war schon abgelaufen in den USA. Ah, und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, dann müssen wir wirklich eine andere Strecke fahren. Und haben dann vor Los Angeles den Weg links ab in Richtung Palm Springs genommen.
Mojave Desert.
Ja, ja, genau.
Genau, genau. Und ja, das war natürlich, das war eine super Entscheidung. Also die Strecke war toll und wir sind letzten Endes in Mexicali eingereist. Ne? Kannst du noch mal den Rest erzählen, Ilka?
Ja, also das war natürlich so, wir haben ja dann schon die ganze Zeit auf dem Rad halt überlegt, oh Gott, was erzählen wir denn da jetzt für Schauergeschichten, warum wir denn jetzt drüber mit unserem Visum sind und ja, wollten dann halt tatsächlich von sterbenskrank bis Fahrradunfall hatten wir alles parat. Und als wir dann endlich an der Grenze waren, standen dann da zwei Beamte und winkten nur, fahrt mal durch. Und wir sind dann weitergefahren und dann dachte ich so, die sahen jetzt aber auch gar nicht amerikanisch aus. Das waren doch Mexikaner. Sind wir jetzt etwa schon da? Und dann dachten wir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also wir hatten gar keine Kontrolle. Es gab gar keine Kontrolle bei der Ausreise, denn wer die USA verlässt, ist gern gesehen. Und zwar von hinten. Und deswegen hatten wir dann halt tatsächlich gar keine Schwierigkeiten. Und deswegen jetzt auch gar keine Probleme, nochmal wieder in die USA einzureisen. Weil, ja, wir sind ja für die gar keine Verbrecher. Offiziell. Jetzt natürlich schon, weil das, wenn das jetzt jemand hört, dann war es das wohl für die nächsten 10 Jahre. Aber naja, egal.
Glaube ich nicht.
Egal. Wir haben vielleicht andere Pläne.
Also was ich jetzt mal so sagen muss, in die Runde schmeißen muss, es ist extrem mutig, ein amerikanisches Visum auslaufen zu lassen und dann einfach so weiter zu radeln. Also jetzt so als Anfänger finde ich das extrem cool.
Naja, zwischenzeitlich hatten wir tatsächlich viele, viele Sorgen, zumal wir auch dann, das ist ja auch so ein bisschen unsere Schwierigkeit in den USA gewesen, auf der Straße wurden wir halt immer als Helden gefeiert, aber abends dann auf dem Campingplatz wollte uns keiner haben, weil wir halt für die halt immer die Landstreicher waren. Und das ist tatsächlich in Kalifornien ein großes Problem, dass halt tatsächlich viele Landstreicher, die leben halt dann auch auf den Campingplätzen. Und unter anderem waren wir da auch auf so einem Campground und da waren halt sehr viele Obdachlose. Und die Ranger, die hatten denen dann da halt irgendwie Tüten mit Essen hingestellt und irgendwann in der Nacht gab es dann einen Riesentumult. Keine Ahnung, ob die sich da gegenseitig in den Zelten irgendwas klauen wollten oder so. Und wir hatten da dann tatsächlich große Panik, weil dann Polizei auch kam, dass wenn wir dann halt sozusagen da in deren Fokus kommen, dann hätte die Reise natürlich ein bitteres Ende gehabt. Aber da haben wir dann Gott sei Dank Glück gehabt und haben immer versucht, uns da wirklich von vielen Leuten dann fernzuhalten. Und da hatten wir natürlich schon immer so ein bisschen Angst. Aber tatsächlich war das halt auch so, dass wir dadurch, dass wir zwei Frauen allein und dann, muss man das leider so sagen, auch weiße Frauen waren wir halt nicht so, die Polizei hatte uns halt tatsächlich nicht so im Blick. Die hatten mit uns so keine Schwierigkeiten.
Ja, nun mag sich der ein oder andere ja vielleicht auch fragen, na, wieso habt ihr denn nicht den Bus genommen oder so, dann wärt ihr doch pünktlich ausgereist. Aber das hatte Tatsache mit meinem sportlichen Ehrgeiz zu tun, ja. Also ich wollte unbedingt die Strecke mit dem Fahrrad machen und deshalb sind wir wirklich drüber gewesen, ne?
Also ich hatte ja auch mal eine Beziehung und ich hatte den Kerl damals, da war die Situation genauso, wie du es jetzt von Ilka oder wie ihr beides erzählt. Da war es auch so, ich musste ihn also immer zu seinem Glück prügeln. Und dann hat man so zwischendurch irgendwie, glaube ich, als mal so Schuldgefühle, dass man so denkt, oh nein, ja, und ich habe das uns allen eingebrockt und jetzt leidet hier Ilka. Und ist es bei dir auch so gewesen?
Ja, doch, Tatsache so, also wir sind da beide so. Ilka hat andersrum natürlich auch oft so das Gefühl, sie ist so das Anhängsel bei mir manchmal und denkt so, ja, ohne sie würde ich ja viel schneller sein. Und ich habe natürlich dann manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich dann manchmal ein bisschen forsch bin und so sehr bestimmt auf der Reise zumindest und da so ein bisschen den Ton angebe. Ja, das geht für beide Seiten so, aber ich glaube, wir finden da immer einen ganz, ganz guten Mittelweg. Und natürlich, wenn man körperlich angespannt ist, ja, also wir ticken uns auch regelmäßig an, ne? So ist nicht. Aber inzwischen haben wir gelernt oder wissen, woran es liegt, ne? Das liegt natürlich an den Umständen dann, ne? Und natürlich ist eine Fahrradreise auch anstrengend, ne? Die ist ja nicht nur Spaß. Und inzwischen, also es gab so Situationen, da wollten wir uns auf der ersten Reise ja auch schon trennen, ne? Also da war ganz klar, okay, hier und jetzt, wir trennen uns.
Und schöne Geschichte.
Ja, und dann war aber irgendwann klar, okay, im Nachhinein, woran es lag, ne? Also das sind einfach diese Anstrengungen, ja, die man da manchmal erleidet, ne?
Ja, genau.
Ja, Ilka, wann wurde es denn besser? Wann seid ihr denn an dem Punkt angekommen, an dem man hätte sagen können, jawohl, die Reise fängt jetzt an, Spaß zu machen?
Tatsächlich in Mexiko.
Ja.
Und zwar ganz genau in Baja California. Also da wurde uns ja auch im Vorfeld immer vor gewarnt, oh Gott, Mexiko, da schneiden die euch gleich die Köpfe ab. Da dürft ihr auf keinen Fall reinfahren und so weiter. Und als wir dann endlich in Mexiko oder auf Baja dann angekommen sind, mussten wir ja nochmal in dieses Einreisebüro, weil wir ja auch ein Visum brauchten für das Festland. Und da standen so Bauarbeiter. Und die haben gleich eine La Ola-Welle für uns gemacht und Welcome to Mexico. Und dann waren wir so happy, vor allem, weil wir ja auch dann aus der USA endlich raus waren.
Und Zeit hatten auch, ne? Zeit zum Reisen.
Auf einmal hatten wir so viel Zeit und dann hatten wir, das war wie, da ist so ein Stein von meiner Brust gesaust. Und da war es dann um mich geschehen. Also da hatte ich dann sozusagen, da ging es dann los.
Ja.
Mit der Reise für mich, ja. So.
Ja, für uns beide, ja. Ja.
Ja.
Da wurden wir dann irgendwie total entspannt und locker, ne?
Ja.
Also Baja California war in dem Fall dann nicht nur grandios von der Landschaft her, sondern halt auch, alles wurde jetzt schön.
Ja, absolut. Kann man nur so sagen. Also war... Absolut.
Tatsache, Mexiko ist auf jeden Fall eine Reise wert, egal ob mit Fahrrad oder nicht. Mexiko ist einfach toll. Wir waren auch zuvor, vor der Radreise, auch schon in Mexiko. Und ja, deshalb hatten wir uns auch schon drauf gefreut. Und auch Baja California, wow, tolle Landschaft, ja. Also wer so karge Landschaften und Wüste mag, wunderschön.
Ganz kurz noch in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich riesig. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes, egal ob einmalig oder Dauerauftrag. Und ja, jeder Beitrag hilft uns wirklich sehr, unsere Wanderung fortzusetzen. Ganz lieben herzlichen Dank dafür.
So, jetzt Nadine. Von dir weiß ich, dass du so ein Sammlertick hast und auch irgendwie ein Händchen, dass du immer was Witziges findest.
Oh ja,
erzähl mal.
Also ich bin so leider die totale Sammlerin. Also suchen und finden, das ist total mein Ding. Und leider auch auf Fahrradreisen. Wobei in Afrika, muss man sagen, man findet hier Gott sei Dank nicht so viel. Ich finde immer noch genug, aber nicht so viel wie in anderen Ländern, weil das muss man natürlich dann auch wieder mitschleppen, ne?
Klar.
Und das Problem bei mir ist, ich kann mich ja auch immer von Fundsachen nicht trennen. Und ja, was ich auf den Fahrradweltreisen immer gesammelt habe, waren zum Beispiel Autokennzeichen.
Okay.
Ich mochte die, wenn da Outback draufsteht in Australien. Oder auch aus Argentinien oder auch aus Kalifornien. Kalifornien hat auch tolle Autokennzeichen. Also die sind jetzt zu Hause Tatsache alle in der Schublade. Teilweise mussten wir Tatsache auch Pakete zwischendurch mal nach Hause senden, was natürlich ein kostspieliger Spaß ist. mit Schrott sozusagen, aber ja, ich bin da die totale Sammlerin. Aber wir haben wirklich auch witzige Sachen immer irgendwie gefunden. Also beispielsweise in Alaska zum Beispiel, da haben wir mal eine volle Tasche mit Klamotten und jeder Menge Bier gefunden. Okay. Und so wie es aussah, ist sie von einem Motorrad gefallen. Und daraufhin haben wir auf dem Highway ein Feuchtfahrzeug angehalten, was die Tasche dann mit zur Grenze genommen hat und dort abgegeben hat. Und als wir den nächsten Tag dann zur Grenze gefahren sind, hat der Grenzer uns gesagt, der ist angekommen und hat sich bedankt. Also die Tasche wurde dann sozusagen dem wiedergegeben, der sie verloren hatte.
Ja, ist doch super, ja. Super, ja, freut mich.
Ja, ach. In Kanada, ich glaube in Kanada war das, da haben wir mal so einen am Seitenstreifen so einen riesengroßen Pappkarton gefunden, der muss vom LKW gefallen sein. Da war dann Spinat drin, Blattspinat. Und dann haben wir, ich glaube, 2 Kilogramm Blattspinat. Kann man sich ja vorstellen, 2 Kilo ist wirklich viel bei Spinat. Und dann haben wir ein paar Tage wirklich Pasta mit Spinat gegessen, ne?
Ja.
Aber auch in Patagonien haben wir mal, ich glaube in Chile, mal eine Geldbörse gefunden, auch mit Kreditkarten, Ausweise, Bargeld. Da haben wir eine Straßenpatrouille angehalten und haben den Fahrer dann gebeten, das auch an der Grenze abzugeben. Das wird sicherlich auch geklappt haben. Oh, ja, Ilka, dann was haben wir noch? Ach, eine GoPro-Kamera.
Genau, in Patagonien, genau.
Haben wir mal eine GoPro-Kamera gefunden, die muss von dem Helm eines Motorradfahrers, also war noch mit so einer Befestigung dran, die muss irgendwie abgefallen sein, die hat auch noch wunderbar funktioniert, aber irgendwie so viel Technik ist immer nicht so mein Ding, also die haben wir später zu Hause noch an Freunde, die dann auch eine Weltreise gemacht haben, verschenkt.
Ah ja, okay, und was habt ihr dann zwischendurch heimgeschickt? Weil du sagst Schrottteile?
Die Autokennzeichen waren ja halt schwer wie Hulle.
Ja klar, natürlich.
Ja,
natürlich.
Und wir haben ja zum Beispiel auch in Australien, haben wir hier ja auch mal so ein E-Book gefunden, ne? So ein E-Book.
Ja.
Haben wir mal gefunden. In
diverse Mexiko. Handys.
Diverse Handys, die auch noch funktioniert haben.
Der Hammer.
Ja, also. Und auch mal einen frisch verpackten Dildo, ne, den haben wir aber nicht mitgenommen in Mexiko.
Den haben wir liegen lassen.
Ja, süß. Ilka, jetzt gibt's ja noch die Geschichte mit dem Martin.
Ach, der Martin. Naja, den Martin ist ähnliche Geschichte wie so ein bisschen mit dir. Nur, dass halt der Martin halt die Strecke gefahren ist, auch von Alaska nach Feuerland, so wie wir. Und der war halt uns eigentlich ein bisschen voraus und so hatte ich bei ihm halt immer ein bisschen recherchiert. Es gibt ja halt diese Schwierigkeit, wie kommt man denn von Panama nach Kolumbien? Und da hatte ich ziemlich ausführlich halt in seinem Blog recherchiert, wie man das dann mit der Überfahrt macht. Und dann hatte ich noch andere Sachen einfach immer bei ihm belesen. Und fand den halt total toll, so was der so, wie der so unterwegs war, auch und sein Fahrrad, das heißt Chocolate. Und da ist ihm halt in Kolumbien dann, oder war es Peru, ich weiß gar nicht mehr genau, ist ihm der Rahmen von seinem Fahrrad gebrochen. Mhm. Und er musste dann pausieren und hat sich dann aus der Schweiz, er kommt nämlich aus der Schweiz, einen neuen Rahmen schicken lassen, um das dann halt sozusagen die Reise dann fortzusetzen. Und da wir ja sozusagen auch unsere Reise immer wieder geändert haben, hatten wir ja dann in Mexico City beschlossen, wir fliegen jetzt runter nach Ushuaia und krempeln mal die Sache von rückwärts auf und waren dann auf einmal in sozusagen in seiner entgegenkommenden Richtung.
Mhm.
Und ich hatte dann halt immer so, das wäre ja wohl ein Ding, wenn man den jetzt hier noch trifft, aber das ist ja
unmöglich,
verrückt, ne?
Ja.
Unmöglich eigentlich, ne?
Ja.
Naja, und dann sind wir da wieder irgendwo auf der Route 40 durch die Wüste gefahren, Nadine wieder Kilometer voraus, weil das war halt ganz oft so, dass ich dann irgendwo hinten rumgedödelt bin und sie ist vorneweg gepäst. Und auf einmal sehe ich sie denn da, steht sie da am Straßenrand mit so einem Reiseradler und denke, ach, das ist ja ein Ding. Na, da will ich jetzt ja auch mal schnell mit dabei sein. Also ich dahin und guck den so an und höre ihn so sprechen und sag, bist du der Martin? Und er guckt mich an und sagt, Ja. Und dann sind wir ausgeflippt wie die Hühner. Und
wie die meinten, totalen Fans, ja.
Ja, und meinten, oh, wir sind deine größten Fans. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich alles schon über ihn
weiß
und so. Und er war genauso perplex und meinte, das ist ihm ja noch nie passiert. Und ja, das war auch wirklich eine richtig lustige Begegnung. Naja, und dann haben wir uns nach kurzem Smalltalk haben wir uns dann verabschiedet, weil er musste ganz schön Gas geben, weil er fuhr ja sozusagen in die Winterzeit nach Ushuaia.
Klar.
Und da musste er sich dann ganz schön beeilen, dass er das noch schafft, vor der Schneesturm kommt. Ne?
Aber als er dann in Ushuaia angekommen war, da hattest du ihm doch noch Geld überwiesen, damit er sich einen Burger und ein Bier kaufen kann.
Ach so, ja, genau.
Als Glückwunsch.
Ja, und Dankeschön, dass ich habe ja Sachen von ihm halt sozusagen auch, die er ja recherchiert hatte, dann benutzt. Und dann dachte ich, Mensch, das ist doch ein nettes Dankeschön unter Reiseradlern, dass man sich dann halt mal was Nettes zukommen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da freut sich jeder drüber.
Ja.
Genau. Jetzt machen wir mal ein Spiel zusammen.
Oha. Mhm.
Also ich hab hier 6 Post-its liegen und auf jedem steht was drauf. Jetzt fangen wir mal mit der Nadine an. Nadine, du sagst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 6 und dann werde ich was vorlesen und hätte dann gerne von dir eine Antwort und dann kommt Ilka dran und so weiter, ne? Also sag mir mal eine Zahl.
Ich nehme die 4.
Auf der 4 steht dein absoluter Kack-Moment.
Oh, allgemein auf den Reisen.
Dein absoluter Kack-Moment. Den würde ich gerne hören.
da muss ich echt überlegen, ja.
Ja, also, überleg.
Ach, da gibt's ja doch viele irgendwie, aber ja, neulich, also im Prinzip neulich war wirklich so, als mir da nach 6.700 Kilometer der Reifen kaputt gegangen ist. Das war ein bisschen gefährlich. Also ich war wirklich, die Strecke war ganz schön bergig und hügelig und ich war, glaube ich, schon 70, 80 Kilometer unterwegs und habe wirklich Gas gegeben. Und ich war ein bisschen zittrig in den Beinen und wollte eigentlich was essen und was trinken und war froh, dann diese Stadt dort zu erreichen. Und kurz bevor ich da war, habe ich mich bald auf den Appel gelegt, weil ich gar nicht geschnallt habe, dass es an den Platten lag. Also ich hatte im Vorderrad diesen Platten und kam total in Schlingern und hatte wirklich Glück, dass ich mich noch gefangen hatte. Oh, und dann dachte ich, oh Mann, ne? Und ich wusste ja, okay, das wird jetzt eine spaßige Sache, weil wir haben ja diese Milch in diesem Schlauch drin, ne? Also das klebt und kleckert ja so schön.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mir da erstmal ein Schattenplätzchen gesucht. Und dieser Schattenplatz war vor so einer Maurerfabrik, würde ich sagen. Also die haben so Ziegelsteine hergestellt. Naja, und als ich dann da stand, kamen natürlich 3 Männer gleich angelaufen, ne, die da arbeiteten, und stellten sich so nur mit verschränkten Armen neben mich und um zu gucken, wie ich da nur den Schlauch wechsle, ne? Also ich war da schon nicht mehr ganz so happy, weil ich natürlich Hunger und Durst hatte und habe die Männer da total vollgepumpt, ne? Irgendwann haben sie da auch begriffen, okay, wir müssen jetzt gehen. Ja, und dann habe ich da in Ruhe, ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht, um da alles irgendwie hinzukriegen. Ja, letzten Endes macht Ilka das sonst immer, muss ich gestehen. Also ich bekomme das auch hin, aber es dauert halt. Ich habe halt auch wieder eine neue Milch eingefüllt, in den neuen Schlauch und so weiter. Ja, was lange währt, wird gut. Aber das war ein bescheidener Moment. Aber ja, es gibt natürlich noch viele andere. Ne?
Klar, ja. Aber ja, gut, gute Geschichte. Ilka,
ja.
Mit der Nummer.
Dann nehme ich mal die 1.
Die unnötigste Diskussion auf 35.000 gemeinsamen Kilometern.
Die unnötigste Diskussion, okay. Also die geht dann wahrscheinlich immer um das, nehmen wir jetzt ein Hotelzimmer oder nicht? Weil, oder vielleicht auch die unnötigsten Diskussionen, die hatten wir dann halt natürlich auch, glaube ich, in Patagonien, weil das natürlich auch herausfordernd mit dem Wind. Und wie Nadine das dann schon öfter gesagt hat, also Busfahren ist mit ihr ein No-Go. Und das heißt dann für mich auch natürlich, ich muss immer mit. Und ich wäre wahrscheinlich schon dreimal getrennt. Und darüber haben wir dann natürlich ganz oft die unnötigsten Diskussionen.
Also ich muss dazu sagen, Ilka muss ja gar nicht mit. Ich lasse sie immer frei, dass wir ja uns irgendwo treffen könnten. Aber das macht sie dann auch nicht, ne? Also sie fährt dann wirklich mit mir, ne?
Ja, ja, genau. Gut, das, klar, okay, gut.
Aber das sind so die unnötigsten Diskussionen, die wir dann so auf so einer Reise haben, ja.
Ja, okay, ich verstehe. Gut, Nadine, welche Nummer?
Nummer 3.
Der nie vergessene Kilometer.
Ja, ich glaube, das war der 7000. in Baja, auf Baja California. Und zwar haben wir ja da einen Amerikaner in Kalifornien, also wir stecken mitten in einem Sandsturm und wir hatten gerade, also ich glaube, das war der erste oder zweite Tag, der erste Tag in Mexiko und wir steckten ja in einem Sandsturm. Und auf dem Highway kam ein Amerikaner mit seinem Wagen vorbei, der hatte auch einen Anhänger dran und der war ganz besorgt und der stellte sich uns mit dem Namen Wayne vor. Und Wayne hat dann gesagt, Mensch, wo wollt ihr denn hier heute noch hin? Und Mädels, kann ich euch irgendwie mitnehmen? Und naja, eigentlich habe ich keinen Platz, aber dann haben wir gesagt, nee, lass mal, alles ist gut und wir wollen hier nach La Ventana. Das war so ein ganz kleines Örtchen. Und wir hatten wirklich Sand zwischen den Zähnen. Wir sahen, also man schwitzt natürlich, man hat den ganzen Sand am Körper kleben. Und Wayne drückte uns dann 2 eiskalte Bier in die Hand. Typisch Amerikaner. Und als der dann weg war, haben wir uns diese Bier auf der Straße aufgekockt und haben auf unsere 7000 Kilometer angestoßen.
Oh, cool.
ja, das war cool.
Ja, das ist gut. Das hört sich gut an, ja.
Die Geschichte mit dem Sandsturm, die geht ja eigentlich noch weiter, weil war ja nicht nur ein Sandsturm, sondern das war ja tatsächlich ein Hurricane, der auf uns zukam und von dem wir gar keine Ahnung hatten. Und der Wayne hatte uns ja dennoch nach San Felipe in sein Haus eingeladen. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich in Anspruch genommen. Und als wir dann dort angekommen sind, hat der dann natürlich den Fernseher erstmal angeschaltet und hat uns erzählt, ja, da kommt jetzt dieser Hurricane, Rosa hieß der. Und ja, aber das macht ja nichts. Wir gehen jetzt hier erstmal in eine Bar. Und der hat tatsächlich dann halb Baja California verwüstet. Also da gab es halt richtige Erdrutsche und alles Mögliche. Die Straßen waren kaputt. Man konnte gar nicht mehr fahren. Mhm. Und hätten wir Wayne nicht getroffen und wären in seinem Haus gewesen, würden wir jetzt hier tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr sitzen.
Vermutlich nicht. Alles war weg, alle Brücken. Wir sind ja erst nach 2 Wochen dort wieder los. Wir haben da 2 Wochen Urlaub gemacht, bis Wayne gesagt hat, ey, die Straßen sind jetzt wieder einigermaßen, könnt ihr fahren. Ja. Und dann haben wir erstmal gesehen, alles war weg, alle Brücken war weg, alles war weggerissen. Also hätten wir in der Nacht gezeltet, ich glaube, uns würde es nicht mehr geben.
Ja, super. Glück gehabt.
Ja, absolut. Also das war eine der schönsten Begegnungen dann für uns
ist ja klar.
Am Ende, ne?
Ja, so, klar, genau. Ja. Mhm. Gut, jetzt ist Ilka wieder dran, ne?
Ich nehme dann die 2.
Der skurrilste Platz zum Schlafen, den ihr bisher zusammen hattet.
Oh, der skurrilste Platz zum Schlafen.
Kann auch ein völlig versifftes Hotel gewesen sein.
Ja. Ach so, ja, okay. Das war ein super Stichwort. Also ja. Das Schlimmste, das war dann tatsächlich in Malawi, weil da hatten wir dann sozusagen ja auch immer Schwierigkeiten, dann eine Unterkunft zu finden. Und irgendwann haben wir dann halt da so eine Absteige halt auch gefunden und hatten dann nach Äußerlichkeiten sah das ja auch alles ganz okay aus mit dem Zimmer. Und wir waren dann froh, dass wir da wieder mal eine Tür zumachen konnten oder ich dann. Und hatten dann halt auf dem Bett gelegen, nachdem wir dann geduscht hatten und haben dann noch so ein bisschen am Handy rumgedaddelt. Mhm. Und auf einmal, und Nadine sagt immer, Mensch, das schabt hier so hinter unserem Rückenlehne oder irgendwie sowas. Und ich so, naja, wird ein Mäuschen sein oder irgendwas, ne? Naja, und irgendwann hat das dann so gegen das Rückenteil von unserem Bett geknallt, dass wir dann dachten, okay, eine Maus ist das nicht. Das ist wohl deutlich größer und das war wahrscheinlich eine Ratte, die sich dann natürlich da von uns sehr gestört gefühlt hat. Und ja, für uns war das dann halt aber schon, war schon dunkel. Also man hatte jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie dieses Hotel da zu verlassen.
Aha.
Und gut, wir haben dann das Moskitonetz runtergelassen. Da fielen dann schon die Mäuseköttel oder Rattenköttel raus.
Das ist nicht ganz ungefährlich, gell?
Nee. Und ja. Jedenfalls haben wir das dann so ums Bett rum gemacht, haben dann da in die Rückenlehne noch so eine Decke reingestopft. Und dann haben wir da halt so mehr oder weniger verkrampft die Nacht verbracht und sind dann auch wirklich mit dem ersten Hahnenschrei sind wir dann auch aus diesem Hotel geflüchtet. Also ja. Das war wirklich kein netter also, Absteige.
Also ich schlafe ja sowieso lieber im Zelt, ne?
Ja, genau.
Ja, und oft ist das auch echt die bessere Variante.
Ja.
Das hatten wir dann in der Nacht auch gedacht, ja.
Ja. Ja, ich habe in Afrika habe ich ja immer mein Zelt auf das Bett draufgestellt.
Ja.
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 Ja, weil ich einfach, ja, es war mir lieber.
Hm. Ja, ja.
Gut, Nadine, welche Nummer? 5 und 6 ist noch übrig.
Dann nehme ich die 6.
Das ekelhafteste Essen.
Ah, da, ich glaube wir hatten ja in Malawi oder in Tansania. Also es gab ja immer mal so Hühnchen zu kaufen.
Ach und ja.
War das in Malawi oder in Tansania? Ich glaube in beiden
Tansania.
Ländern.
Tansania.
In Tansania, das Hühnchen, das war, man konnte es nicht essen, das war so zäh. Also das ist wie wenn du in so einem Vollgummiball beißt. man konnte das Fleisch nicht abreißen. Also das, und ich glaube, das lag daran, die transportieren ja ihre Viecher immer dann so hinten auf den Mopeds in so Käfigen, in so offenen Käfigen. Und teilweise sind die Viecher ja schon halb tot oder total gestresst, glaube ich, bevor sie geschlachtet werden. Und dann fahren die ja auch irgendwelche Pisten damit lang. Und ich glaube, wenn die geschlachtet werden und vorher so einen Stress hatten, dass dann dieses Fleisch, ist ja so eine Theorie, dass das so zäh ist, dass man das echt nicht essen kann. Und wir haben das echt öfter erlebt. Irgendwann habe ich einfach gar kein Hühnchen mehr bestellt. Wir waren dann irgendwann mal wieder überrascht, als das Hühnchen super war, als wir es dann doch mal wieder probiert haben. Weiß gar nicht, vielleicht war es auch erst in Sambia wieder.
Aber nee, das war in Lilongwe.
Ah ja, in Lilongwe, stimmt, da war das Hühnchen wieder super. Aber vorher, das war nicht möglich, dann einen Huhn zu essen. Also das war wie Gummi. Ne? Also das war wirklich schon anwidernd, traurig. Also das war, gar nicht.
Ja. So, jetzt bleibt noch eine Nummer für dich übrig, Ilka.
Ja, das ist die 5, ne?
Genau, das erzählen wir später niemals und jetzt dann doch.
Haben wir ja schon erzählt, dass wir mit den Regenschirmen hinter den Kindern hergelaufen sind.
Okay, gut, ja.
Ja, das ist ja eigentlich, das ist schon eine sehr peinliche Geschichte, zumal wir ja eigentlich überhaupt nicht so sind, dass wir so aggressiv oder auch nicht verständnisvoll für diese Menschen sind und wir ja schon sehen, was die so für ein Leid haben. Aber dass, wenn man halt so aus der Reserve gelockt wird, dass man halt was macht, was man eigentlich nicht machen möchte. Ja.
Ja, okay. Jetzt machen wir mal einen Schwenker. Und zwar geht's jetzt nach Australien. Das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen.
Oh, da geht gleich mein Herz auf.
Unsere heimliche Liebe.
Ja.
Ja. So, ja. Da fangen wir mal aber mit der Nichtliebe an.
Mhm.
Nadine, die Hausfliegen.
Ach, die Fliegen. Ach, ich glaube, wir waren doch zu einer guten Jahreszeit da. Wobei doch, wenn wir an der Westküste unterwegs waren. Ja, ich erinnere mich, dass die ganzen Fliegen, die dann auch mal so ein bisschen beißen und so. Wobei, ja, an der Westküste. Aber die haben jetzt bei mir nicht so einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen. Also wir haben das dann teilweise mal schon mit diesen Kopfnetzen ausprobiert, ne, um sich die Fliegen von den Augen wegzuhalten. Ach, aber ohne fährt sich das trotzdem besser. Und gut, dann hat man sie halt in den Augen. Aber wie gesagt, da ist man ja so ein bisschen drauf vorbereitet. Also die Fliegen haben mich jetzt nicht so extrem gestresst, ne? Und wenn Wind kommt, dann sind die ja im Prinzip auch wieder weg. Ne?
Wieso sagt ihr gleich Australien, ja, unsere Liebe?
Also, weil das halt neben Argentinien und Chile auf unserer großen Reise tatsächlich so ein bisschen das die Überraschung war. Also, ich war ja vorher noch nie in Australien. Nadine war schon mal dort, aber an der Ostküste und war so mittelmäßig begeistert, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir fliegen nach Australien. Wir hatten uns da natürlich eine ganz andere Route rausgesucht, von nämlich den Stuart Highway zu fahren. Und dann haben wir halt auf der Strecke, haben wir halt dann so unsere Liebe für Australien, für das Outback, für diese Einsamkeit, für die Einfachheit und auch für die Menschen dann entdeckt. Und da ist dann sozusagen unser Herz aufgegangen. Also das war wirklich ein Wahnsinn, was wir da erlebt haben.
Ja, ja, und wenn du jetzt so sprichst von den Menschen und von der Freiheit und von dieser endlosen Weite und so, was ist es eigentlich im Prinzip, was euch da so richtig fasziniert hat? Was ist da anders als in Deutschland jetzt, sagen wir mal?
Also alles.
Ich liebe zum Beispiel schon den Geruch, wenn man aus dem Flugzeug steigt.
Ja,
Der ist ja so ein, da ist ja wirklich, da liegt ja schon so ein feuchter Heugeruch mit Eukalyptus gepaart in der Luft. Mhm. Oh, wunderschön. Und dann diese Vögel, ne? Überall diese Kakadus, die Geräusche der Galas, der Kakadus. Ah, oh, wunderschön. Also das ist schon
die rote Erde.
Die rote Erde.
Die Straumt. Also auch die Felsen, Felsformation, wenn man da so durchs Outback, durch das Mittelland sozusagen fährt, quer durch oder senkrecht runter, das ist eine Wahnsinnsnatur. Und die Leute sind halt wirklich, ja, teilweise sind die ja auch einfach, aber die sind so, ich habe keine Ahnung, wie man das so beschreiben soll, herzlich trotzdem. Auf der Strecke, wir sind so oft, wurde angehalten, ob wir Wasser brauchen. Was wir auch so an Australien so lieben, ist halt so diese Sauberkeit in Anführungsstrichen. Also wenn man jetzt halt da im Outback auf eine Toilette geht, da kann man halt auch wirklich draufgehen, weil die Leute sich um so dieses Allgemeingut ganz anders bekümmern, als das halt zum Beispiel in Deutschland ist, weil was mir nicht gehört, ist auch nichts wert. Und das ist halt dort ganz anders. So.
Hm. Ja. Und in Australien, ich war ja zwar davor schon mal in Australien, aber mit dem Fahrrad war das natürlich eine ganz andere Nummer. Und wir hatten natürlich schon so ein bisschen Respekt und Angst auch erstmal vor der Tierwelt, ne? Und wir waren ja in Darwin erstmal angekommen und hatten da erstmal so 2-3 Tage zur Entspannung, bevor wir losradeln wollten, und haben gedacht, naja, lass uns doch mal hier zum Botanischen Garten gehen, dann machen wir da einfach mal einen Spaziergang. Und bevor wir diesen Botanischen Garten erreicht hatten, standen wir vor so einem riesigen Baum, die haben ja wahnsinnig große Bäume auch in Australien, und dann entdeckten wir auf einem Ast eine riesen Python, die muss 7 Meter lang gewesen sein, und wir waren noch nicht mal im Botanischen Garten drin, und dann sind wir beide unter Schock standen wir dann vor diesem Baum und haben diese Python angeguckt und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht in den Botanischen Garten, was machen wir denn jetzt? Wollen wir hier überhaupt Rad fahren?
Ja.
Also dieses Riesengeschoss da auf diesen Ast. Ja. Naja, und dann sind wir dort zu diesem Mindel Beach Market, ne, da war so ein Markt irgendwie am Strand. Und da wurden dann auch so Tiere, also auch so Schlangen um den Hals gelegt, den Kindern die Schlangen um den Hals gelegt und Kakadus auf die Schulter gesetzt. Und da haben wir dann ein bisschen unsere Panik verloren. Und dann sind wir Tatsache auch ein paar Tage später losgeradet. Und wir haben Tatsache in Australien nie wieder so eine Python gesehen. Das war die einzige, die wir gesehen haben.
Genau. Also überhaupt haben wir wenig Berührung mit schwierigen Tieren gehabt. Eine Schlange haben wir mal gesehen, weil ich bin halt auch manchmal so ein bisschen tollpatschig und stapfte da halt so an so einem Wildcamping-Spot, wo wir da waren, ins Gebüsch und habe natürlich feste aufgetreten, weil ich dachte, okay, die Schlange soll mich mal vorher hören, bevor ich da auf ihr drauftrampel. Und dachte so, okay, ist alles safe hier, hock mich da hin, und auf einmal ganz knapp neben mir schlängelte sie dann vorbei, und das war schon auch ein etwas größeres Exemplar. Mhm. Also ich war jedenfalls sehr schnell fertig mit Pullern.
So.
Aber das war das einzige Mal, dass das dann so tatsächlich war.
Ja, und wenn wir nochmal auf die Weite zurückkommen, ne, jetzt ist ja Australien, ich weiß jetzt nicht den prozentualen Anteil, aber sagen wir mal, 95% ist rote Erde, ne?
Ja. Hm.
Es ist ja jetzt, wenn man da durchradelt und auf dem Stuart Highway unterwegs ist oder auf der Nullarbor seid ihr ja auch geradelt, ist es natürlich schon auch vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, weil zumindest ab und an mal ein Schild kommt oder ein Auto vorbeifährt, dass was passiert. Aber ansonsten, viel passieren tut da ja nicht, ne?
Aber das ist eine Geschmackssache. Also ich glaube, wir sind beide totale Liebhaber von so Wüsten und kargen Landschaften und wir lieben auch die Wärme. Bei Ilka ist allerdings bei 38 Grad Schluss, ne? Also da ist dann wirklich, da kommt ihr Kreislauf dann wirklich ins Wanken. Deshalb mussten wir in Australien auch teilweise wirklich nachts fahren, ja, weil wenn es wärmer wurde wie 35, 38 Grad, dann ist bei Ilka da wirklich mit dem Kreislauf Schluss, ne? Aber auch das kann sehr, sehr spannend sein, ja, auch nachts zu fahren, ne? Wobei, da habe ich meistens dann irgendwann so gegen 4 Uhr morgens ein bisschen Kreislauf, weil ich da einfach nicht in meinem Rhythmus bin, ne? Also da bekomme ich dann meist Probleme aufgrund der Müdigkeit, ne? Aber ansonsten, wir haben auch tolle Nachtfahrten in Australien gehabt. Und das ist natürlich eine Sache, das macht man hier in Afrika ja zum Beispiel nicht einfach aus Sicherheitsgründen, ne? Aber in Australien kann man das schon durchaus mal machen. Und auch das ist total spannend, einfach mal nachts loszuradeln.
Ja. Und die Leute, fandet ihr ja auch extrem cool. Habt ihr da auch Gastfreundschaft erlebt? Also so richtig, dass irgendwelche Leute euch zum Essen eingeladen habt oder gesagt haben, Mensch, komm doch mal bei uns ins Haus oder in Wohnmobil, Leute, die sogenannten Grey Nomads, die dann irgendwie angehalten haben und gesagt haben, hey, komm, ich hab einen Kuchen für euch oder wollt ihr einen Tee trinken?
Also ich glaube, wir hatten auf jeden Fall, ja, da gibt's schon viele Australier, die dann mal anhalten und sagen, Mensch, braucht ihr mal Wasser oder so.
Ja,
das
genau.
Ist schon so, dass die einen jetzt so einladen. Also mir fällt jetzt nur spontan ein, dass wir auf den Stuart Highway eingeladen wurden, aber von Neuseeländern. Und die haben uns nach Christchurch in Neuseeland eingeladen und die Einladung haben wir Tatsache wahrgenommen. Aber mir fällt jetzt spontan nicht ein, dass uns jemand nach Hause eingeladen hatte, Ilka, sonst noch in Australien.
Nö, außer dass wir da sehr, sehr liebe Freunde kennengelernt haben, fällt mir da nichts spontan ein.
Aus Deutschland aber auch.
Aus
ne?
Deutschland, ja. Zwei, ein Pärchen, die halt dort sozusagen dieses Work and Travel gemacht haben. Und die waren dann halt auch mit dem Wohnmobil unterwegs, als wir die getroffen haben. Und mit denen sind wir tatsächlich heute noch in Kontakt.
Ja.
Und die hatten uns dann halt so unterwegs dann nochmal mit einer Cola, einer kalten Cola und einer Tüte Gummibärchen so versorgt. Und das sind halt ganz liebe Leute, die wir da getroffen haben. Aber sonst nicht, nee.
Aber okay. Die Australier fragen schon sehr oft, Mensch, braucht ihr Wasser oder so? Das hat man hier in Afrika zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Weil in Afrika muss sich jeder irgendwie um sich selber kümmern. Klar, wenn man jetzt eine Panne hätte oder so, da wird einem bestimmt geholfen, ja, wenn man jetzt gar nicht weiterkommt. Aber so grundsätzlich fragt hier niemand so gerade raus irgendwie so, Mensch, brauchst du was, Hilfe oder so. Das hat man in den reichen Ländern, in Anführungsstrichen, schon viel häufiger.
Naja, in den reichen Ländern da, wo es einsam ist. Also in den überbevölkerten Ländern passiert ja das auch nicht, dass ein Auto anhält und sagt, brauchst du Wasser. Weil die wissen ja auch, der nächste Wasserhahn, der ist 1 Kilometer weg, aber in Australien ist, okay. Könntet ihr in Australien leben? Also so, was ich jetzt so raushöre, ist ja Australien irgendwie so euer Favorit, ne?
Ein unerreichter Traum,
ja.
Also würden wir auf jeden Fall, wenn da uns da irgendwie sozusagen die Möglichkeit gegeben würde, dann wären wir nur noch eine Staubwolke, wäre dann von uns zu sehen, tatsächlich.
Verstehe ich.
Also wir sind ja leider nicht mehr in dem Work-and-Travel-Alter, um da jetzt noch so einen Strohhalm ergreifen zu können. Aber ja, Australien wäre absolut unser Highlight, unser Traum.
Verstehe ich. Ja, es geht mir genauso. Ich bin da auf der gleichen Welle. So, jetzt gehen wir mal weiter mit Tipps, die ihr vielleicht verteilen könnt an andere Leute, die vielleicht in der gleichen Situation seid wie ihr, nämlich zu zweit, sehr unterschiedliche Charaktere. Und trotzdem habt ihr es geschafft, 35.000 Kilometer miteinander auszuhalten. Ja, das ist ja schon eine Leistung. Also da kann man sich auch mal auf die Schultern klopfen, ne?
Ja.
Ja, doch, da sind wir schon auch stolz drauf.
Ja, das glaube ich.
Kann man schon sagen.
Genau.
So. Und dass wir, ja, genau.
Ja. Jetzt habt ihr habt zwei Zelte. Das ist ja für ein Pärchen eher ungewöhnlich, aber ihr habt beide ein Sulu-Hilleberg-Zelt. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es Tage irgendwie, da zeltet ihr sozusagen Reißverschluss an Reißverschluss? Und gibt es auch Tage, da stellt der andere, sagt, nee, also heute bin ich mal 20 Meter weg? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also
ja, sag ja, du mal, ja.
Tatsache haben wir das mit den zwei Zelten Tatsache jetzt nur für diese Afrika-Reise entschieden.
Ah, okay.
Weil ja klar war, also wir waren sonst immer mit einem Zelt unterwegs, aber es war ja klar sozusagen, dass Ilka irgendwann wieder nach Hause fliegen muss. Und ich hatte dann dieses
Sinn.
Zwei-Personen-Zelt an der Backe, wo ich ja sonst sowieso schon so viel dabei habe. Und deshalb haben wir gesagt, also da musste ich Ilka auch ein bisschen zu überreden, weil sie hat gesagt, nee, wenn Zelten, ich schlafe doch nicht alleine im Zelt. Aber wir haben uns dann tatsächlich für zwei Einzelzelte entschieden. Und das war auch gut so. Und weil, wie gesagt, Ilka konnte ihr Set wieder mit nach Hause nehmen und bringt es wieder mit dann im September. Und nee, ansonsten würden wir normalerweise in einem Zelt liegen.
Ja, okay. Ja. Ich hatte nämlich gedacht, das wäre so die eure Taktik, um den Problem sozusagen wenigstens nachts aus dem Weg zu gehen, dass man sich nicht irgendwie auch nachts noch irgendwie diskutiert, wer jetzt länger schläft, wer wann früher aufsteht. Okay, super, alles klar. Hätte ja sein können.
Nee, wir haben da eine ganz andere Taktik, weil Nadine muss ja, oder Nadine muss nicht, aber sie schreibt ja immer Tagebuch, wenn wir dann irgendwie abends angekommen sind. Und meine Taktik ist dann, um Nadine bei Laune zu halten, dann währenddessen ihr die Füße zu massieren. Also das haben wir eher so, dass wir mögen das schon mit der Nähe sehr. Also das ist jetzt gar nicht so. Und was Nadine meinte halt, sie musste mich überreden, war dann halt tatsächlich, dass wir dann mehrfach im Wohnzimmer bei uns die Zelte aufgebaut haben und halt die beste Position herausgesucht haben, dass wir so die Nähe, die wir sonst normalerweise im Zelt haben, auch in zwei Zelten herstellen können.
Ach cool, jetzt
ja,
musst du,
also,
das würde ich ja mal dir jetzt hören, wie das geht.
Wie das geht? Naja, indem man halt die Luken so dicht aneinander baut, dass man halt theoretisch auch ein Händchen halten kann.
Ja, Moment, man, aber... Ja.
Oder zumindest morgens den Kaffee zusammen in der Abseise trinken kann, ne, so. Also einfach die Eingänge dicht aneinander stellen, sodass man, wenn man nur die Gase dann sozusagen hat, sich dann auch noch unterhalten kann oder sehen kann, ne?
Ja, ich verstehe. Cool. Ja, das ist doch gut.
Ja.
Ja.
Also so.
Und wie habt ihr sonst so, ich meine, ich sage jetzt mal, also ihr werdet ja jetzt nicht exakt genau lange schlafen und exakt genau lange, ihr habt ja schon gesagt, ihr seid unterschiedlich, der eine will mehr Kilometer, die Nadine ist immer vorne, du hechelst immer hinterher, Ilka. Kann man sich da irgendwann mit arrangieren und sagen, okay, ist halt jetzt so, Nadine, die wartet halt jetzt mal eine Stunde auf mich, bis ich da hinterher gezockelt komme? Oder eskaliert es immer mal wieder? Wie kann man das vermeiden, dass es eskaliert?
Gar nicht.
Mhm.
Also das mit dem Frühaufstehen oder so, das ist nicht unser Problem. Also wir sind ja beide zwei Lerchen.
Ja, okay.
Da haben wir gar keine Schwierigkeiten mit. Und mit dem anderen, tja, da muss man einfach dann mit leben. Ich kann Nadine halt mittlerweile ganz gut voranfahren lassen.
Mhm.
Und ja, Nadine arrangiert sich halt dann damit, dass sie dann halt auf mich warten muss. Aber ich krieg dann natürlich, wenn das zu oft vorkommt, dann schon mal eine Ansage. Und dann weiß ich jetzt, okay, jetzt hast du den Bogen überspannt mit Schlendern, jetzt musst du ja auch mal wieder eine Pedale treten.
So. Yeah. Also,
nee, das kriegen wir schon ganz gut hin.
Ja, also das ist, na klar, wenn Ilka jetzt im September wieder kommt, ist ja klar, ich bin jetzt die ganzen 5 Monate durchgeradet. Ich meine, Ilka muss zu Hause ja nebenbei auch noch arbeiten und kann
auch
nicht immer trainieren.
Genau.
Das ist ja klar, dass wir da uns wieder zusammenfinden müssen. Und ja, Aber so ist es halt. Und dafür hat es auch wieder schöne Momente. Ja, zu zweit. Das ist einfach schön. Ja.
Also du vermisst deine Ilka schon, oder?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Und wie gesagt, das Zusammenlachen und klar, wie gesagt, wir sind ja beide nicht so sprachgewandert, ne? Also bewandert. Also ich kann jetzt auch nicht, ich verstehe zwar Englisch ganz gut, aber mit dem Sprechen ist begrenzt, ne? Und ich kann mich jetzt natürlich hier in Mosambik, wo Portugiesisch gesprochen wird, auch nicht so austauschen.
Kannst vergessen, ja.
Und ja, da freue ich mich einfach auf Ilka. Und selbst wenn man sich mal zofft, man ist einfach auch nicht alleine, ne?
Genau, klar. Auf jeden Fall. Jetzt noch. Wir kommen ja jetzt so langsam zum Ende, aber ich habe noch ein bisschen was.
Aha.
Nadine, was hast du denn über dich selbst gelernt in der ganzen Zeit da draußen?
Tatsache, dass es so ist, wie Ilka gesagt hat, ich soll mal immer schön an mich glauben, ich krieg das schon alles irgendwie hin. Ja, so, und so ist es Tatsache. Also ich bekomme das Tatsache alles irgendwie hin, selbst mit dieser ganzen Technik und den SIM-Karten. Also ich bin ja da eine große Zweiflerin und habe immer Angst, dass ich das nicht schaffe, ne? So. Und nicht das Sportliche, aber das Drumherum, das mit dem Visas, die Grenzübergänge und so. Also da freue ich mich doch sehr, dass es jetzt so ganz entspannt alles klappt und dass ich selbst das mit den SIM-Karten kaufen hinbekomme. Ja, und was ich jetzt auch gelernt habe, ich kann auch Tatsache prima mit mir allein sein. Ich meine, das wusste ich vorher schon, aber ich wusste nicht, dass ich das wirklich auf so einen langen Zeitraum wirklich kann. Und eigentlich, ich fühle mich nie einsam, obwohl ich alleine unterwegs bin, bin ich nie einsam. Und man hat ja doch irgendwie den ganzen Tag zu tun. Entweder man muss seine Sachen packen oder man fährt halt Rad oder man muss sich wieder neu organisieren und wieder planen. Also es wird ja auch alleine nie langweilig und man erlebt ja auch wahnsinnig viel jeden Tag, jeden einzelnen Tag.
Yeah,
ne? Ist ja kein klar. Tag wie der andere. Und ja, das alles alleine zu meistern macht natürlich auch stolz. Ne? Das kann man schon sagen. So,
ja,
das ist das,
ja,
so, was ich gelernt habe.
Ja, kann man ja auch mal stolz sein, ne?
Ja.
Wir haben ja immer die Tendenz, also gerade wir Deutschen, würde ich sagen, haben ja eher so die Tendenz, uns immer so ein bisschen, ja, also das kriegst du nicht hin und da bist du schlecht. Und also wir machen uns ja schon immer runter, ne?
Na, weil wir immer alles ganz akribisch und ganz genau durchplanen müssen. Nee, müssen wir gar nicht. Wir einfach los und der Rest kommt dann schon, ne? So.
Und Ilka, wie ist das bei dir? Was hast du über dich selber gelernt?
Was habe ich gelernt? Also, dass ich auch alleine hier zu Hause natürlich in meinem Pläsierchen kann ich ganz gut auch alleine sein und mache jetzt halt auch natürlich ganz viele Sachen, die ich jetzt dann, wenn Nadine da ist, vielleicht so nicht mache. Ich gehe jetzt viel mehr ins Kino, ich treffe mich mit Freunden, weil normalerweise ist es halt so, wenn Nadine da ist, dann sind wir uns gut, also genug. Also wir brauchen jetzt nicht so viel Impuls von außen und wenn wir halt mit unserem anstrengenden Job dann irgendwie zurechtkommen und dann unsere Freizeit für uns haben, dann sind wir eigentlich schon happy.
Mhm.
Und ich merke halt, wie ich mich aber auch so wahnsinnig mit Nadine so mitfreuen kann. Also das ist für mich so, wie ich bin dabei, obwohl ich ja nicht dabei bin, aber ich freue mich so wahnsinnig für sie, dass das so schön ist und dass sie das alles so kann und so diese Stärke findet, so Selbstbewusstsein aufbaut, das freut mich halt so wahnsinnig. Und deswegen bin ich glücklich, einfach glücklich.
Das ist doch toll. Das, also das finde ich super. Also so eine Partnerin, das hat man nicht an jeder Ecke.
Nee, das stimmt. Das ist also wirklich was ganz Besonderes und das ist also wirklich auch immer ehrlich, dass Ilka sich so unglaublich mit mir freut. Und das sagt sie mir jeden Tag oder schreibt mir. Und das kommt wirklich von Herzen, ja. Die ist also wirklich mit dabei und hilft mir, wann auch immer sie gerade Zeit hat oder kann. Und ja, freut sich einfach so, dass ich das hier erleben kann. Ja.
Toll. Ja. Ja. Ilka, würdest du sagen, die Reise hat euch mehr zusammengebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also, das glaube ich, sind wir auf der großen Reise schon zusammengewachsen. Und das war schon auf jeden Fall was uns noch viel mehr zusammengebracht hat als auseinander. Also das kann ja auf so einer großen Reise auch passieren, ne? Dass man halt nicht nur das Trennung ausspricht, sondern sich auch tatsächlich trennt.
Ja.
Aber ich sag, halt, also wir wachsen da eher dran, als dass wir daran scheitern oder so.
Ja.
Ja, ich finde auch, dass das gegenseitige Vertrauen über die vielen Jahre doch immer mehr wächst. Ja, also so eine Beziehung verändert sich natürlich. Aber ich muss sagen, bei uns, das Vertrauen wird immer größer, so zu ändern.
Ja. Ja, ist ja, doch
also
super.
Auch gerade jetzt durch diese getrennte Reisezeit, also da muss man ja auch viel Vertrauen zueinander haben. Also das Vertrauen, das wächst auf jeden Fall.
Super, alles richtig gemacht.
Ja.
Ja. Aber ja, Glück gehabt.
Ja, nicht so richtig. Naja, doch, ja. Natürlich kann man andere Entscheidungen fällen, aber ja. Das wollten wir ja gar nicht.
Ja. Genau, ja. Es hätte ja auch sein können, weißt du, es gibt ja auch Partner, die dann sagen, nee, also wenn ich nach Hause muss, dann musst du gefälligst auch mitkommen.
Ja.
Ja. Ja, nicht.
Das ist die Regel wahrscheinlich.
Das ist die genau. Regel. Normalerweise das meine ich ja ist damit. Das die Regel. Ja, ja.
Genau,
ja.
Genau.
Das haben wir auch schon festgestellt.
Ja, ja. Ja, Mensch, Mädels. Also ich fand unser Gespräch richtig interessant. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Auf jeden
ja,
Fall.
Absolut. Das war absolut. Ganz toll.
Ja, ja großartig, großartig. Ja,
ist auch immer schön. Ist auch mal schön, selber nochmal die alten Geschichten rauszuholen. Das ist auch nochmal ganz interessant. So.
Glaube ich, ja, glaube ich. Ich wünsche euch für eure weitere Reise, wünsche ich euch ja. Eine super sensationelle Zeit und hoffe, dass die Zeit dann schnell umgeht, dass Ilka auch wieder da ist.
Ja. Das ist super, ja. Das wünsche ich mir auch, ne? Dass die Zeit jetzt mal pling macht und dann bin ich wieder bei Nadine.
Genau, ja, Heike. Auch für dich und Butch auf jeden Fall alles Gute.
Ja, danke.
Ihr seid ja
danke.
Derzeit in Polen unterwegs, ne?
Genau, genau.
Ja, die Filmchen und Bilder sehen auch immer sehr spannend aus. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich auch. Tausend Dank, ja. Passt auf euch auf.
Ja, ja, du auch, ne? Oder ihr auch.
Ja, danke. Machen wir. Also, haut rein.
Ja.
Haut rein. Ja.
Tschüss.
Bis dann. Ciao. Ja, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für diese Folge von Rucksack und Curry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal auf staubigen Trails, bei spannenden Begegnungen und großen Abenteuern.